Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück beim Formula Nerd Podcast. Diesmal zum Grand Prix von Kanada 2024. Und ja, ein bisschen später als sonst. Es hat zeitlich leider etwas Verzug gegeben, aber trotzdem dachten wir uns hier, Ende der Woche ist gerade Freitag. Wir müssen euch auf jeden Fall noch eine Folge geben, auch weil ihr fleißig mitgemacht habt. Wir haben ja ein paar offene Fragen auch gestellt auf Instagram. Und ja, dementsprechend haben wir da ordentlich Material. Und es ist ja wirklich sehr viel auf der Strecke und auch rund um die Strecke passiert. Und ja, dann kommen wir aber erstmal zu dir wieder, Marc, ne? Die alte Frage. Wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, und diesmal tatsächlich nicht so ausführlich, muss ich sagen. Oder beziehungsweise nicht so. Ja, direkt. Ich war ja auf einem Festival. Heißt, ich habe dann tatsächlich die freien Trainings gar nicht mitbekommen. Habe dann das Ende vom Qualifying auf dem Handy vor der Bühne in der Menschenmasse geguckt. Wirklich die letzten 5 Minuten habe ich da mit einem Kumpel vor der Bühne geguckt. Und das Festival war dann aber zum Rennen schon wieder vorbei. Das war ganz gut, dass es Kanada war und das ganze abends war. Stimmt. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich dann die Highlights von den freien Trainings nachgeholt, habe dann das Qualifying tatsächlich nochmal im Ganzen geguckt. Und dann konnte ich abends entspannt das Rennen gucken. Das heißt, da war ich dann wieder voll am Start. Dürfte also alles Wichtige gesehen haben. Und die ganzen News habe ich dann auch allererst so nach dem Wochenende so wirklich mitbekommen, weil ich während dem Wochenende mein Handy nicht wirklich in der Hand hatte.
Stimmt, da hast du nochmal einen ganz anderen Einblick dazu.
Genau, ja. Bei mir, da war dann viel auf einmal irgendwie, weil ich alles erst im Nachhinein gesehen habe. Ja, aber wie hast du es denn verfolgt?
Also die Trainings, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube beim ersten Training gab es da jetzt nicht allzu viel zu verpassen, ne? Und ja, die habe ich auch so ein bisschen Real Life geguckt, ein bisschen live, dann noch so Highlights natürlich. Und ja, beim Qualifying und Rennen war ich dann wieder live dabei. Und ja, diese ganzen News und das Ganze drumherum habe ich natürlich immer dann auch mitbekommen, wann es auch wirklich war. Und ja, habe mich auch über einige Sachen aufgeregt, so ein bisschen. Und ja, da kommen wir auch später noch zu, was da alles vorgefallen ist. Diese ganzen News und das Drumherum machen wir jetzt direkt auch im ersten Kapitel zusammen mit dem Qualifying und ja, teilen das ein bisschen auf. Wenn die Fahrer eben kommen oder die Thematiken, die dazugehören, dann werden die News gleich mit erwähnt. Und dann gehen wir auch direkt mal rein, ne? Qualifying, jo. Samstag, 22:30 genau. Glaube ich, ne? Oder wann es war? Oder 22 Uhr, ich weiß gar nicht mehr genau.
Auf jeden Fall abends, ja.
Q1. Und ja, da fangen wir direkt wieder an mit Platz 20. Ja, muss man schon sagen, wenig überraschend.
Das stimmt, ja.
Mit einem Kick sauber mal wieder. Guanyu Zhou, sein Teamkollege, auf Platz 17 gelandet. Valtteri Bottas, dem ja, Sinne eigentlich auch noch ein okayes Ergebnis für den zweiten Kick sauber mit Platz 17. Aber gut, ja, da wie gewohnt geht da nicht besonders viel. Und jetzt muss ich mal überlegen, wo es da aktuelle News gab, aber bei den beiden noch nicht. Die erste negative Überraschung, würde ich sagen, Platz 19 mit Nico Hülkenberg.
Ja, das stimmt. Normalerweise ja bekannt dafür, gerade im Qualifying dann doch einen rauszuhauen und ja fast schon regelmäßig in Q3 und hier dann wirklich als 19. auszuscheiden. Das hat mich überrascht, ja, muss ich sagen.
Auch zeitlich relativ klar, ne? Sogar 6 Zehntel auf den 18. Esteban Ocon. Gut, dass ein Alpine ausscheidet, ist jetzt auch nicht so das ganz Neue nach einem kurzen Aufwärtstrend zuletzt. Aber was da noch gefolgt ist, das Wochenende, sah es ja auch ein bisschen besser aus. Und ja, sein Teamkollege kam in Q2. Aber wer auch nicht in Q2 kam, ein erster Red Bull mit Sergio Perez.
Ja, und das jetzt auch zum zweiten Mal in Folge, ne? In Monaco auch schon. In Monaco ist er auch schon in Q1 ausgeschieden.
Und also, bei Perez, ja, ne, gibt es auch die erste, die gab es schon bei Ocon, die erste News. Oh, ey, ja, genau, geht, das geht schnell. Dann gehen wir mal direkt so ein bisschen in die Verträge rein von den Ausgeschiedenen in Q1. Das eigentlich passt dann ganz gut. Genau, erst kurz noch Ocon erwähnt. Da ist jetzt fix, dass der Alpine verlassen wird. Stand jetzt zum Saisonende. Mhm. Meinst du, da ist noch was drin zur Sommerpause?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, dafür, vielleicht wenn er sich noch sowas wie in Monaco leistet, also wenn er sich jetzt noch irgendwelche blöden Sachen leistet, dann könnte das, glaube ich, sein, dass sie da vielleicht noch früher raushauen. Aber ich glaube eigentlich, die werden ihn die Saison fertig fahren lassen und ja, dann mal gucken, wo er landet, ob er ein Cockpit in der Formel 1 findet. Ich weiß es nicht, also ja, schwierig. Also er hat jetzt so, er ist halt ein sehr, sehr schwieriger Teamkollege, dem, wie er fährt. Man hat so das Gefühl, er fährt gegen seine eigenen Teamkollegen immer härter als gegen alle anderen. Ja, wir hatten es ja in unserer Monaco-Folge auch schon ein bisschen thematisiert, weil er ja da wieder mit Pierre Gasly gecrashed ist. Und ja, er hat jetzt nach Kanada, ich hatte ein Interview danach gesehen bei F1 TV, wo er dann gesagt hat, er ist vom Team enttäuscht und dass er da Pierre Gasly ziehen lassen musste am Ende im Rennen und sowas. Und er ist ja der absolute Teamplayer und er fand das blöd vom Team, wo ich mir dann auch gedacht habe, es ist erst 2 Wochen her, da hast du deinen Teammate über den Haufen gefahren. So. Also weiß ich nicht, er sieht es nicht so ein.
Er sagt dann selber, er ist der Teamplayer, zeigt es aber nicht auf der Strecke, ne?
Ja, genau, das ist...
Ja, das ist auch einfach das Hauptproblem bei ihm, ne? Dass er wirklich mit den Teamkollegen angeeckt ist. Schon häufiger Perez, Alonso, ne? Jetzt natürlich Gasly, mit dem er ja auch eine lange Vorgeschichte hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, warum vielleicht ein mögliches Team, was noch Interesse hat, es gibt ja noch ein paar freie Plätze für die neue Saison, warum man da vielleicht zweimal überlegt, ob man da jetzt wirklich einen Ocon reinsetzt.
Ja, er ist ja halt auch kein, keine Ahnung, vom fahrerischen Talent. Er ist ja jetzt auch kein Max Verstappen, dass du sagst so,
ja gut, wer ist so schon gut. Max Verstappen?
Ja, aber das stimmt. Aber dass man jetzt so sagt, er ist so gut, dass man damit leben kann, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Er tut
Carlos
sich,
Sainz hat meiner Meinung nach einen viel höheren Stellenwert als er. Ja, ne?
Genau, auf jeden Fall. Und
auch Hülkenberg hat meiner Meinung nach einen höheren Wert als ein Ocon. Hülkenberg ist ja jetzt untergekommen. Ja. Ne? Aber ja, so. Ich sehe bei Ocon jetzt auch nicht so die Gründe, warum ich ihn als Team verpflichten würde. Ne? Ja. Und ja, wer hingegen verpflichtet wurde für weitere 2 Jahre, man munkelt noch so ein bisschen, ob das vielleicht 1 Jahr mit einer weiteren Option ist fürs Team oder so. Aber das, was er wollte, diese 2 Jahre, Sergio Perez bei Red Bull.
Ja, das muss ich sagen, hat mich überrascht.
Ja, kam für mich auch sehr überraschend. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist ja immer, ich wiederhole mich ja da auch, weißt du, es geht immer sehr schnell, nach 2 schwachen Rennen sagt man wieder, ein Perez, das stimmt, ist nicht genug, dann macht er wieder hervorragende Rennen, wo man sagt, der hervorragende oder der optimale 2. Fahrer für Red Bull, und das ist er ja auch, der klare 2. Fahrer, und da wird er ja auch nicht immer nur an Siegen gemessen. Aber ich finde, wenn man so rückblickend betrachtet, man redet ein bisschen häufig schon darüber, ob Perez noch diese weiteren Saisons bei Red Bull verdient hat. Also das Thema kommt ja wirklich häufig auf, und aktuell ist ja wieder eher so eine Phase, wo die Leistungstendenz nach unten zeigt.
Ja, also es ist wirklich, mich hat es wirklich überrascht. Ich glaube, ein bisschen spielt er auch mit rein, das ganze Sponsorengeld, er hat sehr, sehr starke Sponsoren mit viel, viel Geld. Red Bull verkauft sehr, sehr viel Merchandise an Perez-Fans. Also ich habe irgendwo gelesen, dass über die Hälfte von dem Merchandise gar nicht Max Verstappen, sondern das von Sergio Perez ist. Und das war auch meine Erfahrung, als ich letztes Jahr bei Formel-1-Rennen war, waren immer viel mehr Sergio Perez-Fans, als ich dachte, überall. Und das waren Rennen in Europa, beziehungsweise Aserbaidschan in Asien so. Das waren nicht mal Rennen in Amerika oder Mexiko. Ne? Da ist das ja dann nochmal ein ganz anderes Level.
Ja, absolut. Und
Ja, deshalb glaube ich, das spielt da, glaube ich, ein bisschen mit rein, dass er so ein Fan-Favorite ist in vielen Kreisen. Aber ja, ich so ganz verstehe ich es nicht. Ich hätte, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen länger abgewartet, die Saison. Es ist noch sehr früh in der Saison. Man hätte es ja auch ganz normal zur Sommerpause irgendwie beschließen können mit Perez oder nach der Saison. Ich glaube nämlich nicht, dass ein Perez jetzt so heiß auf dem Markt war, dass da ein anderes Team ihn abwirbt, wenn Red Bull sich noch Zeit gelassen hätte.
Das stimmt. Ja. Also die Möglichkeit, mit Perez zu verlängern, wäre wahrscheinlich bis zum letzten Rennen da gewesen, gefühlt.
Ja.
Also kommen wir später nochmal zu einem anderen Kandidaten, den ich da möglicherweise gesehen habe, zu dem es dann auch noch eine News geht. Jetzt gehen wir kurz in Q2 rein.
Jo.
Mit der Gasly auf 15. Teamkollegen immerhin im Alpine geschlagen. Ja, ansonsten in dem Auto eine relativ zu erwartende Position. Dann auch den Teamkollegen geschlagen auf Rang 14, Kevin Magnussen. Was man auch mal ein bisschen rausheben muss. Hat er ja die Saison noch nicht allzu oft, dass er Hülkenberg geschlagen hat.
Das stimmt, ja.
Und von daher vollkommen okay. Und dann finde ich für mich, auch wenn sein Teamkollege nochmal eine Ecke besser war, aber eine relativ positive Überraschung mit Logan Sargent auf Platz 13.
Ja, auf jeden Fall. Ist doch sehr ordentlich. Ja, also muss ich auch sagen. Ich meine, klar, Alex Albon hat es dann in Q3 geschafft, aber trotzdem, Platz 13, da muss er auch mal überlegen jetzt. Der hat einen Perez hinter sich gelassen zum Beispiel. Ne, das ist
ja, dazu gibt es eine sehr lustige Statistik. Und zwar Logan Sargents Bilanz gegen seinen Teamkollegen Alex Albon im Qualifying ist 0-30. Allerdings hat er im gleichen Zeitraum Perez 6-mal geschlagen.
Das ist stark. Das ist eine starke Statistik.
Und auch irgendwie schon heftig, so 6-mal einen Red Bull zu schlagen. Also
ja.
Krass, das kann er sich... da müsste eigentlich ein Pokal für geben und könnte sich in die Vitrine stellen. Also dann hätte er einen, glaube ich, komplett anderen Stellenwert.
Ja, krass, ey. Ja, gut. Wild.
Und ja, und dann kommen wir mal zu Platz 11 und 12. Ja, so ja, die Enttäuschung. Vor allem zur Monaco-Folge hier. Leclerc mit seinem ersten Sieg in Monaco, Ferrari überhaupt. Relativ gut in Form und hab die auch in Kanada weit oben erwartet. Aber im Qualifying der erste Dämpfer auf Platz 11 Charles Leclerc und 12 direkt dahinter Carlos Sainz.
Ja,
also der Ferrari ging gar nicht in Kanada.
Nee, also da war echt gar nichts zu holen. Dass auch beide ausscheiden, ja, nicht, keine Ahnung, wenn jetzt Charles Leclerc oder Carlos Sainz, einer macht einen Fahrfehler und dann ist halt blöd gelaufen so. Aber ja, beide Ferraris raus in Q2, das ist hart, das ist wirklich hart. Ich weiß auch noch, wie ich hatte ja dann erst in Q3 eingeschaltet und da die letzten Minuten geschaut. Und dann war es halt relativ spannend vorne und die Zeiten waren knapp und sowas, ne? Und dann darauf geachtet und dann, als es rum war, habe ich so mit dem Kumpel so, wo waren überhaupt die Ferraris? Stimmt, die waren ja gar nicht in Q3. So, das ja, das hatte ich erst gar nicht gerafft. So, und dann haben wir uns gedacht, was war denn da los? Und dann musste ich nochmal die Ergebnisse gucken. Ja, 11 und 12. Krass. Ja, war ich sehr überrascht. Aber gut, setzt sich ja dann im Rennen sofort, kommen wir nachher zu. War nicht das Wochenende für Ferrari.
Und dann geht's hier rein in Q3 mit, ja, angeführt auf Platz 10 von Alex Albon im Williams. Super Leistung. Ja. Also den Williams da in Q3 zu bringen, hat ein Albon halt wieder gezeigt, warum er länger auch bei Williams bleibt und ja, möglicherweise auch irgendwann nochmal ein Kandidat ist für Top-Teams. Haben wir ja schon oft gelobt, seit es den Podcast gibt, weil ja, Albon einfach auch mega konstant eigentlich, also immer wieder diese hervorragenden Ergebnisse und bei seinem Heimrennen, auch im Qualifying schon eine relativ ordentliche Figur gemacht. Lance Stroll auf 9.
Ja, das stimmt.
Und Teamkollege Alonso auf dem 6. Platz. Und finde ich, ist für Aston jetzt wieder mal ein relativ gutes Ergebnis.
Ja, das stimmt, ne? Die hatten so ein bisschen in den letzten Rennen lief es nicht so formtief, haben nicht wirklich gepunktet und ja, jetzt beide Fahrer, 9 und 6, beide im Q3, ja, relativ stabil, dachte ich mir auch.
Dann kommen wir zum, ja, wir reden hier von Platz 8 und reden vom ersten Racing Bull erst, was auch für das Team ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Überhaupt das zweite Mal diese Saison, dass man beide Racing Bulls in Q3 bekommt und Yuki hier Achter, der sonst öfters mal dort schon zu finden war, hat sich aber hier geschlagen gegeben von seinem Teamkollegen, nämlich Daniel Ricciardo auf Platz 5.
Ja, also das ist auch wirklich also von beiden stark, aber von Ricciardo noch mal eine Ecke stärker, Platz 5. Ne, das ist im Racing Bull schon heftiges Ding gewesen. Ne? Und da haben wir auch eine Vertragsnews. Yuki hat verlängert. Ja. Genau. Ja, und
Yuki ist auch der Fahrer, den ich eigentlich ganz gerne im Red Bull gesehen hätte.
Ja,
weil also jetzt, aufgrund seiner Entwicklung hat's der für mich mehr verdient als ein Perez.
Ja, also oder zumindest die Chance.
Ja, sagen wir so, die Chance hat er verdient, ja.
Genau, das sehe ich eigentlich auch so. Und er hat ja auch diese Saison echt eine gute Form gezeigt. Er hat gezeigt, dass er konstant fahren kann, dass er Leistung bringt. Und ja, hätte ich auch gerne im Red Bull gesehen, aber ja, wer weiß, Yukis Karriere ist ja noch jung, ne? Und er bleibt jetzt erstmal im Racing Bull und das heißt ja nicht, dass er niemals in den Red Bull kommt.
Ja, eben. Also, ich sag mal so, es ist ja auch klar, dass die V-Cups ihn jetzt sich sichern wollen, ne, für ein weiteres Jahr. Und wer weiß, was dann wieder für Optionen sind. Deswegen denke ich mir auch, dass Perez vielleicht so eine Option hat, nach dem ersten Jahr, ob das Team dann ihn da rauskriegt oder so. Aber so kann man Yuki jetzt nochmal beobachten.
Genau.
Und das ist ja eine kluge Sache. Und ja, was auch im Verlauf des Wochenendes war, da kommen wir wieder zu Danny Rick zurück. Da gab es eine kleine Kontroverse, aber das ist auch ein bisschen ausgeradet. Damit Jacques Villeneuve. Ist ja bekanntlich Formel 1 Weltmeister 97 und auch natürlich Kanadier und war da irgendwo im TV im Interview, ne? Und ja, ich weiß gar nicht, wie die genau auf das Thema kamen, weil ich habe da nur diesen Interview-Ausschnitt gesehen. Da ging es so ein bisschen um Ricciardo, ja, der so ein bisschen der Form auch hinterherläuft und die letzten Jahre nicht ganz so die Leistungen von früher zeigt. Und Jacques Villeneuve ist da ziemlich an die Decke gegangen. Er ist ja überhaupt ein sehr direkter Typ immer. Ob das immer klug ist, was er sagt, ist eine andere Sache.
Er polarisiert und, immer sehr, ja, ne? Ja.
Und hier ging es so ein bisschen darum, ja, was war denn überhaupt bei Ricciardo in der Karriere? Er hatte gesagt, anderthalb gute Jahre gegen Vettel, aber die letzten 5 Jahre wäre da gar nichts mehr gekommen. Sinngemäß, freundlicher jetzt von mir ausgedrückt, als es war. Und da habe ich mich persönlich schon ein bisschen aufgeregt, ne? Erstmal über den Ton von Villeneuve, der ja schon ein bisschen drüber war. Und ich auch der Meinung bin, ehrlich gesagt, erstmal mit den 5 Jahren halte ich für völlig falsch, weil das würde ja auch die beiden Renault-Jahre inkludieren. Und ich finde, gerade die 2020er-Saison im Renault war ja sehr gut von ihm.
Ja,
weshalb ihn McLaren ja auch dann wollte. Und eigentlich ist diese Dorsstrecke erst seit der McLaren-Zeit zu erkennen.
Ja, und genau, also wirklich höchstens so. Und da gab es ja dann auch immer wieder der Sieg in Monaco-Monza zum Beispiel. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, da lief gar nichts.
Ne? Das ist es ja auch. Und auch im ersten McLaren-Jahr hat er ja trotzdem über 100 Punkte so geholt. Ja. Was jetzt gegen Norris ist nicht so gut war, klar, aber also da habe ich schon andere Fahrer in anderen Teams gesehen, die gar nichts gerissen haben.
Ja, und man muss jetzt auch sagen, ne, da hatte Norris auch noch so ein bisschen ein anderes Standing und hieß so, ah ja, warum kann Ricciardo Norris nicht schlagen? Stimmt, aber wenn man das so aus heute mal betrachtet, also ich würde sagen, dass Norris aktuell vom Fahrerischen her der zweitbeste Fahrer am Feld ist, wenn man dann sieht, dass du gegen den halt nicht das Teamduell gewonnen hast, dann hat das irgendwie auch nochmal ein anderes Ding. Mhm. So, es erwartet auch niemand, dass ein Max Verstappen geschlagen wird von seinem Teamkollegen so. Deswegen ist halt schon, also muss man alles so ein bisschen in Relation sehen, finde ich.
Ja, und ja, Ricardo dann natürlich auch ziemlich angefressen von dem Ganzen, hat er auch in dem Interview quasi so nach dem Motto, ich weiß gar nicht mehr, so Villeneuve soll die Klappe halten oder hat wieder missgeredet, irgendwie so, ne, sinngemäß. Mhm. Und ja, hat es aber dann am Qualifying-Tag gezeigt mit dem 5. Platz.
Ja.
Beste Antwort, die er da geben kann. Und
genau.
Kleine Sache noch zu Villeneuve. Hab ja erwähnt, ne, Weltmeister 97. Und wir haben ja damals vor ein paar Wochen eine Bonusfolge gemacht. Dream Grid hieß die ganze, wo wir unsere Lieblingsfahrer und Teams nominiert haben. Und ja, ob und welche Rolle da ein Jacques Villeneuve spielt, könnt ihr da gerne nachhören. seid gespannt. Und ja, dann gehen wir jetzt wieder rein in Q1 und kommen zu den beiden McLaren auf Platz 3 und 4.
Ja, sehr, sehr stabil, bestätigen aber auch so die Form, die sie aktuell zeigen, finde ich. Was ich da cool finde, McLaren scheint es wirklich ziemlich streckenunabhängig aktuell zu schaffen, vorne anzugreifen. Also dass man nicht so, ja, wie das letztes Jahr ja auch war, dass manchmal ein McLaren vorne mitfahren kann und dann an anderen Strecken sieht es wieder richtig düster aus. Aber die waren in Monaco da, die waren hier in Kanada da, in Miami waren sie da. Also es ist wirklich, stimmt, die verschiedensten Strecken, mhm, und die McLarens sind immer vorne dabei. Und das gibt echt Hoffnung jetzt für diese Saison und vielleicht auch dann noch die kommende Saison, weil wir haben ja keine großen Regeländerungen für 2025. Mhm. Ja, McLaren wird für dieses und nächstes Jahr da vorne mitfahren und um Siege mitfahren, glaube ich, langfristig.
Das ist einfach wirklich ein Top-Gesamtpaket, ne?
Ja, und also das ganze McLaren-Projekt, das trägt jetzt gerade richtig Früchte. Mhm.
Ja, ist jetzt so dieser Step, den McLaren gebraucht hat, ne?
Ja.
Auch den Saisonstart nicht verpennt.
Ja, genau, stimmt.
Direkt Leistung gebracht, also.
Ja.
Deswegen, ich hoffe halt wirklich, nehmen wir jetzt Norris, der kann öfters jetzt da oben bleiben, dass er vielleicht nochmal in WM-Kampf oder so eingreift, aber das wird richtig spannend davor, ne?
Ja, ich glaube zumindest bei den Konstrukteuren, weil ja, Perez ja eher schwächelt.
Stimmt.
Und McLaren mit Piastri und Norris dann doch zwei sehr, ja, sag ich mal, konstante Punktlieferanten, mhm, hat. Und wenn Perez jetzt öfter so Wochenenden hat, wie er jetzt hatte, dann kann auch in Max Verstappen alles gewinnen. Wenn die McLarens da oben immer sind, dann wird das, mhm, schon eng.
Ja. Ja, apropos knapp und eng, ne? Kommen wir jetzt zu den...
Oh, wieder eine schöne Überleitung.
...ersten beiden Plätzen mit exakt derselben Zeit.
Ja.
Dann zählt der Fahrer, der die Zeit zuerst gefahren ist. Und in dem Fall ist es George Russell, der die Pole Position vor Max Verstappen hat.
Ja. Das ist wirklich... Ja, wann gab es das letzte Mal? Du hast gesagt, die Frage...
Genau, hatte ich auch eine Quizfrage gemacht und es ist wirklich so, dass es erst einmal in der Geschichte der Formel 1 gab und da waren es direkt drei Fahrer.
Daran erinnere ich mich auch noch. Also ich kenne zumindest die Clips.
Und das Ganze war in Jerez 1997 und das war damals auf Platz 1 der eben erwähnte Jacques Villeneuve vor Michael Schumacher und Heinz-Harald Frentzen auf Platz 3.
Ja, das ist schon ein bisschen crazy, ne? Auf das Tausendstel genau. Schon gut, da direkt 3 ist natürlich nochmal, aber ja, also sieht man auch selten. Gut, so irgendwo im Feld oder so hatten wir es hier und da mal, ne? So, mhm, dass irgendwie Position 7, 8 oder sowas, dass sie dann mit der gleichen Zeit waren, aber dass da wirklich um die Pole ging. Ja, das ist das zweite Mal in der Geschichte der Formel 1, aber das zeigt, wie knapp das ist und zeigt, mhm, aber auch, wie gut der Mercedes an dem Wochenende lief.
Ja, Stimmt, hier fällt mir auch gerade auf, wir haben Hamilton noch gar nicht erwähnt.
Stimmt.
Der war leider Siebter, da war Toto Wolff im Interview auch ein bisschen enttäuscht, dass man bei dem nicht ganz so die PS auf die Straße gebracht hat. Auch wenn es jetzt knapp 3/10 waren, was jetzt auch nicht so viel ist, also das ist schon okay, ne? Aber Russell natürlich komplett herausgestochen und ja, verdiente Pole.
Sensationell. Ja, absolut. Ja, also wirklich, da Teamkollegen deutlich geschlagen, Pole geholt, also der Samstag war von George Russell lupenrein. Da kann man nichts sagen.
Du sagst es schon ganz gut, der Samstag.
Ja, genau.
Und ja, auch gute Überleitung von dir in dem Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus aus diesem Kapitel und wir hören uns im nächsten dann zur Rennanalyse. Wir kommen in Kapitel 2 der heutigen Folge zum Kanada Grand Prix und der Rennanalyse. Und ja, Marc, du hast es erwähnt, du warst auf den Festivals unterwegs und normal müsste ja da ein Lied auch ganz gut passen und laufen, nämlich... Düb, 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 düb.
Max Verstappen.
Lief das denn da, oder?
Ja, lief. Ja, nein, tatsächlich. Das lief in unserem Camp auf jeden Fall. Das habe ich damit in die Playlist reingeschmuggelt.
Ja, das erwarte ich auch von dir. Wenn du an der Playlist was rumspielst, dann muss das Lied rein.
Ja, das lief tatsächlich ein-, zweimal und an dem Wochenende ja auch zurecht.
Genau, denn also, wir haben ein neues, altes Thema wieder, nämlich... Den Sieger, Max Verstappen. Guess who's back?
Ja, aber...
Und ja, ich meine, wir haben das ja sonst immer so abgefrühstückt, weil es die Gewohnheit war. Die Saison ist es ein bisschen anders. Wir hatten Norris als Sieger, wir hatten letztes Mal einen Charles Leclerc als Sieger und Red Bull
Carlos Sainz als Sieger.
Und ja, Red Bull... Ja, so ein bisschen am Schwächeln gewesen und klar, sein Teamkollege, an dem wird es dann auch immer noch mehr deutlich, aber Verstappen ist zurück, er hat das Ding gewonnen in Kanada, auch wenn es knapp war, aber ja, das sind die Punkte, die sich ein möglicher Weltmeister holen muss.
Ja, genau, und das sind auch die Siege, die so einen dreimaligen Weltmeister einfach auszeichnen, weil ich würde sagen, der Red Bull war das drittstärkste Auto an dem Wochenende. Behaupte ich jetzt mal so. Ich würde sagen, Mercedes war auf der Strecke das schnellste Auto. McLaren dahinter und dahinter ein Red Bull. So würde ich das wahrnehmen. Und ja, dass Max Verstappen am Ende auf der 1 steht, das ist halt seinem fahrerischen Talent geschuldet und auch ein bisschen Glück mit dem Safety Car. Muss man fairerweise da sagen. Das wurde auch in den Interviews danach thematisiert, das hat auch GP, sein Race Engineer, hat das auch gesagt, das ist jetzt quasi, jetzt sind wir quitt mit Miami. Miami hatte Norris halt quasi das Glück so ein bisschen und hat da vom Safety Car profitiert und kam so auf die Eins, was er dann verteidigt hat. Und hier war es genau andersrum. Hier war es wirklich, Norris hatte Vorsprung, relativ viel sogar, das Safety Car hat ihm absolut nicht in die Karten gespielt. So kam Max Verstappen dann nach vorne und hat das dann verteidigt. Also es war wirklich 1:1 der Ausgleich für Miami. Und deswegen, aber das gehört dazu, das ist Racing, ne? Da auch ein Max Verstappen kann ab und zu einfach mal Glück haben und so dann einen Sieg bekommen. Und er muss ja hart verarbeiten. Ist ja nicht so, als ob ihm der Sieg geschenkt wurde. Ja, und er hat aber auch keine Fehler gemacht. Muss man da auch fairerweise sagen.
Und waren ja jetzt auch nicht die leichtesten
Russell und Norris
auf der Strecke.
Genau, richtig. Wenn man guckt, Russell hat Fehler gemacht, Norris hat Fehler gemacht, Hamilton hat Fehler gemacht. Die waren alle früher oder später mal neben der Strecke. Aber Max Verstappen hat das, ich weiß nicht, war, ich glaube, einmal kurz so ein bisschen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt. Aber er hat auf jeden Fall keine größeren Fehler gemacht, hat sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und hat den Sieg wirklich aus eigener Kraft eingefahren.
Ist da ruhig geblieben. Von daher, ja, positiv zu erwähnen. Positiv für Perez, nur die Vertragsverlängerung. Aber wenn wir da das mal so ein bisschen Revue passieren lassen, schon in Runde 1, eine leichte Kollision. Kurze gelbe Flagge ausgelöst, und also er kam auch nicht wirklich aus dem Quark, ne? muss man auch sagen. Nee, also es ging ja gar nichts nach vorne bei Sergio Perez. Und dann hatte er dann ja diesen Ausritt, ich weiß gar nicht, Runde 50 oder sowas irgendwie um den Dreh, wo er sich da den Heckflügel beschädigt. Und auch mit diesem hängenden Heckflügel noch zurück an die Box fährt. Was ich auch ein bisschen gefährlich fand, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, hat er da nicht sogar jetzt
eine Strafe? Stimmt, richtig. Fürs er hat tatsächlich eine Grid-Strafe
bekommen. Also ich glaube, bekommen. Das ist, ja. Genau, das ist sogar bestraft worden, weil er quasi mit einem unsicheren Auto auf der Strecke unterwegs war. Und ja, Red Bull wollte halt, dass es kein Safety Car gibt.
Ja.
So, und deshalb haben sie den da wieder reingeholt. Und ja gut, er muss halt jetzt die Konsequenzen tragen. Mhm. Aber ja, ist halt so, die wollten, dass Max Verstappen da nicht noch ein Safety Car vor die Nase kriegt und den Sieg vielleicht doch noch verlieren kann. Ja, gut.
Muss man ist immer halt froh so, sein, war wenn dann halt nichts passiert, ne?
Ja, genau. Aber gut, also ich muss sagen, klar, es sah aber jetzt auch nicht so aus, als ob der jeden Moment abfällt. Der hing ein bisschen schief, ne? Also, ja, war schon okay. Ich glaube, auch die Strafe geht klar, weil man muss da, glaube ich, früh intervenieren, weil wenn man jetzt dafür keine Strafe gibt, dann macht das jeder jetzt bald so, ne? Und fährt immer mit irgendwelchen Autos, wo, keine Ahnung, bei einer Teile abfallen rum oder so. Aber ich glaube, jetzt so in der Situation ganz so kritisch war es nicht. Und ja, gut, aber für Perez wirklich an dem Wochenende schlechtes Qualifying, schlechtes Rennen. Hat auch im Rennen nicht wirklich Highlights gehabt, ne? Ist nicht mal so, dass der dann hinten mal ein spektakuläres Überholmanöver hatte oder so. Wirklich gar nichts. Ja, also das war wirklich ein Wochenende zum Vergessen für ihn, bis auf die Vertragsverlängerung.
Absolut enttäuschend, ja. Und ja, absolut stark hingegen kommen wir zu Platz 2. Lando Norris, der auch hier hätte gewinnen können. In Kanada, ne?
Ja.
Dann gut klar, mit dem Safety Car, mit den Boxenstops, auch ein bisschen Pech gehabt natürlich bei dem Ganzen. Am Anfang, beim ersten Safety Car ist er ja drin geblieben. Kam eine Runde später an die Box oder wie war das genau bei ihm?
Boah, jetzt da muss ich jetzt auch selbst überlegen. Weiß ich gar nicht.
Sind an die Box gefahren und er kam dann erst später. Ich weiß gar nicht, ob sich das schon negativ ausgewirkt hat, ne? Aber gut, dann kam er dann später dann auch hinter Verstappen aus der Boxengasse raus, kam dann in Schlittern, ne, mit den Trockenreifen dann. Gut, ja, da war es genau, ja auch nicht nass, ist ja klar, da kannst du dann auch nichts machen. Und daher da ein bisschen Pech gehabt, aber sonst ja ein fulminantes Wochenende, ne?
Ja, also ich denke auch, und er war ja auch in den Interviews dann, er hat da mit einem Lächeln auf den Lippen gesagt, so, ja, ich hätte auch gewinnen können, ist halt so, das ist Racing. Ich denke mal, der nimmt das aktuell, McLaren gute Form, er ist in guter Form. Platz 2 hinter Max Verstappen kann sich immer sehen lassen. Klar, jetzt wenn man weiß, man hätte gewinnen können, okay.
Und was ich nochmal rausheben muss bei Norris, das war im ersten Stint, wo er da auf der Strecke Max Verstappen überholt nach der langen Geraden und danach auch noch an Russell vorbeizieht und dem auch noch davonfährt. Da hat er ja ordentlich ein paar Sekunden rausgefahren. Das stimmt, also das war fahrerisch schon absolut stark.
Ja, also wirklich, Norris zeigt aktuell, warum er als einer der besten Fahrer gilt. Das Auto macht mit, das passt einfach. Also ich habe Bock auf die nächsten Rennen. Und ich glaube, also das Miami war nicht sein einziger Sieg diese Saison, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn das so weitergeht. Der wird vielleicht noch den einen oder anderen holen.
Ja, sein Teamkollege im Qualifying noch sehr nah an Norris dran. Hier nur Platz 5, was ja auch noch ein ordentliches Ergebnis ist, ne? Der beide Mercedes eben vor ihm, das ist an dem Wochenende überhaupt keine Schande, ne? Also von daher finde ich, kann man da jetzt auch nicht sagen, dass das eine enttäuschende Leistung von Piastri war. Im Gegenteil, auch gerade bei den Bedingungen ein gutes Rennen gefahren. Ne?
Ja, und ja, genau. Also wirklich auch wenig Fehler gemacht. Und er hat ja auch gefightet ohne Ende gegen George Russell zum Beispiel. Also er hat da ja wirklich, und wenn man sich jetzt die Abstände von Russell zu Norris anguckt, war das so für das Team wahrscheinlich sogar auch wichtig, dass er da die Mercedes aufgehalten hat, dass Norris nicht seinen zweiten Platz vielleicht sogar noch verliert. Von daher alles gegeben, nicht wirklich Fehler gemacht und ja, wie gesagt, die Mercedes waren dann einfach zu schnell und da kann sich so ein fünfter Platz auch sehen lassen.
Ja, und kommen wir zur Überraschung des Wochenendes. Den beiden Mercedes. Ja. Also die Performance hat man so jetzt nicht erwartet. Man ist sie mit neuen Frontflügeln an den Start gegangen. Das hat scheinbar hervorragend funktioniert. Bleibt natürlich noch abzuwarten, ob das Ganze jetzt auch streckenbedingt war oder bei diesen Mischbedingungen. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache.
Ja, da gehe ich eigentlich von aus, muss ich ehrlich sagen. Ne? Weil der Sprung ist so groß und dafür war das Update nicht groß genug. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist. Und man hat auch gemerkt, auf den Geraden waren die Mercedes ja vor allem sehr, sehr schnell. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, dass ja immer, wenn es so ein bisschen kälter ist, irgendwie diese Mercedes-Motoren dann doch irgendwie besser laufen. Und sobald es dann wärmer ist, sind dann doch die Red Bull Powertrains eher, haben da eher die Nase vorne. Und ich denke mal, bei Mercedes, da hat irgendwie alles zusammengespielt. Ich denke mal, der Frontflügel wird gut funktioniert haben, der neue. Diese Mischbedingungen und die niedrigen Temperaturen haben denen in die Karten gespielt. Das Streckenlayout vielleicht auch noch. Aber wer weiß, vielleicht irre ich mich auch und im nächsten Rennen sind die immer noch weit vorne. Aber der Sprung ist zu groß und zu unerwartet. Also glaube ich, dass das viele Faktoren da einfach zusammen waren. Und nächstes Mal, nächste Strecke ist ja Spanien. Die ist ja bekannt dafür, dass wenn man in Spanien schnell ist, ist man auf ganz vielen anderen Strecken auch schnell. Da wird sich, glaube ich, vieles herauskristallisieren, weil Spanien ja so ein guter Mix aus allem ist. Bin ich gespannt, wie Mercedes
abschneidet. Wir müssen auch noch über die Fahrer sprechen. Erstmal, ich sag mal so, nach Pole Platz 3, da könnten George Russell vielleicht doch ein bisschen enttäuscht sein. Aber trotzdem ist es ein hervorragendes Ergebnis. Allerdings hatte Russell wieder so ein paar Aktionen da drin, die ich eher kritisch beäuge. Ich möchte mal eine Situation herausheben, als er in der Schikane vor der Wall of the Champions geradeaus gefahren ist, auf die Strecke zurück bei noch feuchten Bedingungen und ist da komplett zurück auf die Ideallinie und hat sich da vor Max Verstappen gesetzt. Das war meiner Meinung nach ein Manöver, wo ich eine Strafe erwartet habe.
Ja, also Strafe, weißt du, ich finde es gut, dass es keine gab, sag ich mal so. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, gerade auch Kanada mit hier Vettel, wie er da so übers Gras ist damals und da so ein bisschen und dann Hamilton ein bisschen wenig Platz lässt und so. Da war das von Russell mehr Strafe als das damals von Vettel. Das stimmt, aber es ist so ein bisschen Russell.
Ich sehe das so ein bisschen man muss ja überlegen. Russell kommt von links und die Ideallinie ist auf der rechten Seite. So, Verstappen muss allerdings in die Richtung ausweichen, von der Russell kam. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also, da muss Russell ja gar nicht hin. Klar, natürlich wegen den Reifen und alles will er auf die Ideallinie zurück. Allerdings, um langsam wieder auf die Strecke zu kommen, hätte er da eigentlich auch links bleiben können. Also, ich fand das schon ein Manöver hart an der Grenze.
Ja, hast recht,
Ich finde, er hätte sich über eine Strafe nicht beschweren können.
Und das Ding ist auch, Max Verstappen hat halt sehr, sehr schnell reagiert und deswegen ist da nichts passiert. Aber ich weiß nicht, ob jeder Fahrer da auch so schnell reagiert hätte, wenn man einfach, weil man erwartet ja tatsächlich nicht, dass Russell da so rüberfährt. Also schon, auch der Kampf mit Piastri war auch sehr hart an der Grenze. Und er musste ja auch nach dem Rennen noch zu den Stewards. Soweit ich weiß, ist da jetzt nichts mehr. Gab es noch kein Nachspiel mehr in Form von Strafen oder Ähnlichem. Aber es war auf jeden Fall, dass er mit den Stewards reden musste. Und es ist so ein bisschen dieses, was ich ja auch jetzt schon ein paar Mal gelesen habe, dass Russell so unter Druck dann doch irgendwie Fehler macht. Ne? Dass er dem nicht ganz gewachsen ist, wenn es dann mal drauf ankommt. Hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen, wenn ich da an letztes Jahr Singapur denke, wo er in der letzten Runde noch ausscheidet.
Das muss er einfach rauskriegen, weil muss ganz klar sagen, das war sonst wirklich ein hervorragendes Wochenende von ihm. Ne? Und wo man eigentlich gar nicht über irgendwelche Themen reden sollte, dass er da möglicherweise Fehler gemacht hat. Aber das sind so die Gründe, warum er so ein bisschen auch mittlerweile hinter einem Norris gesehen wird, ne? Vom Fahrertalent und gar nicht mehr so an der Spitze genannt wird. es gab es so oft einfach bei ihm. Ne? Trotzdem, dritte Platz, sonst super Wochenende. Und ja, und Hamilton direkt dahinter auf Platz 4. Beide noch gefightet bis zum Ende. Da ist Russell schön vorbeigezogen.
Stimmt. Ja, hartes, wieder Fight, aber ne?
Also, schönes Manöver.
Ja.
Und ja, das stimmt. Das war geiles Racing dann. Und ja, Hamilton auch ein gutes Rennen.
Ja, nachdem er ja im Qualifying noch deutlich hinter Russell war, auf 7. Starkes Rennen, knapp hinter Russell, dann auf Platz 4. Ja, kann man nichts sagen. Also wirklich stabil.
Und da muss ich nochmal eine Sache ergänzen. Ich hatte ja auch Fragen gestellt an euch auf Instagram und Mercedes hat da auch eine Rolle gespielt. Also wie weit schafft es Mercedes noch nach vorne? Und ich gehe mal von aus, dass das so ein bisschen auf die Saison bezogen ist. Wir haben es ja schon gesagt, möglicherweise streckenbedingt, ne? Einen kleinen Step erwarte ich jetzt nach vorne, aber ich sehe trotzdem halt McLaren vor Mercedes und eigentlich auch Ferrari.
Ja, also doch, ziemlich sicher. Ferrari hatte jetzt ja ein schlechtes Wochenende, aber Ferrari ist ja aktuell sogar noch vor McLaren auch. Ich glaube, Mercedes wird sich da auf diesem vierten Platz gemütlich machen, glaube ich. Also, weil ich glaube, von hinten kommt da nicht genug. Aston Martin ist nicht stark genug und die anderen Teams erst recht nicht. Aber ich glaube halt, dass ein Ferrari oder McLaren, dass die auch zu weit weg sind und Red Bull sowieso. Deswegen ist, glaube ich, Mercedes sehr gesettelt auf diesem vierten Platz, auf dem die aktuell sind.
Dann kommen wir zu den beiden Aston Martins. Direkt hintereinander. Ja, stimmt. Auch beide eher unauffällig gewesen.
Genau das habe ich auch gerade gedacht.
Bild, aber in dem Sinne positiv, denn Alonso auf 6, Stroll auf 7 beim Heim Grand Prix. Also ich finde, die sind haben wirklich tolles Rennwochenende hinter sich beide. Gerade weil die letzten Wochen sehr schwierig waren. Und ich weiß nicht, beide in Top 10 direkt hintereinander. Das ist eigentlich so das, was Aston sich erhofft hat. Auch, dass ein Lance so gut mithalten kann, der wirklich jetzt eine aufsteigende Tendenz hat nach seiner Shanghai-Aktion.
Genau.
Ja, er hat sich jetzt leicht stabilisiert.
Wenn ich mir jetzt mal hier das Klassement angucke, vor den beiden Aston Martins sind die McLaren, die Mercedes so. Mercedes war halt an diesem Wochenende einfach sehr stark. McLaren ist nicht in der Reichweite von Aston Martin aktuell. Und Max Verstappen ist noch davor. Ja, und alle anderen haben sie hinter sich gelassen. Platz 6, Platz 7, die haben keine Fehler gemacht, die haben ihr Rennen runtergefahren. Also das ist ja fast schon das optimale Rennwochenende für das, was das Auto hergibt. Ja, deswegen, also wirklich da von Alonso erwartet man sowas irgendwie ein bisschen. Von Lance würde ich sagen, ist sogar eine kleine Überraschung, dass es alles so gut lief dieses Wochenende. Sind 8 und 6 Punkte. Und
bei
Lance
wieder bei solchen Mischbedingungen auf der Strecke eine gute Leistung. Das hat er ja schon häufiger gezeigt.
Ja, normalerweise denkt man ja immer so bei so Fahrern, die so an sich in der Kritik sind und dann, wenn es dann regnet oder halt irgendwelche so wechselhaften Bedingungen sind, dass dann gerade diese Fahrer Fehler machen. Siehe Sargent, muss man da jetzt zum Beispiel negativ mal erwähnen. Aber Lance Stroll zeigt eigentlich sogar, dass er in diesen Bedingungen dann irgendwie besser wird, so was untypisch ist für Fahrer, die jetzt nicht so top fahren. Normalerweise von einem Alonso, von einem Verstappen erwartet man sowas, ein Lando Norris. Aber so Lance Stroll, dass der da, sobald es regnet, dann doch immer nochmal eine Schippe drauflegt. Also, ja, stark auf jeden Fall.
Definitiv. Und ja, von den Aston Martin jetzt wieder zu den Racing Bulls, die fast beide in den Punkten gelandet wären. Aber, kommen wir erstmal kurz zu Yuki. Der war hinter Ocon zu dem Zeitpunkt. Natürlich wollte er den noch packen. Hätte er vermutlich auch geschafft. Hätte er vielleicht noch auf die Gerade gewartet oder so. Und hat dann leider nach dem Messpunkt Sektor 2 die Karre ein bisschen weggeworfen. Und
drauf wollte. Ja, also da hat dann Hülkenbergs Reflexen. Ist da nichts Schlimmeres passiert. Er wollte da einfach, keine Ahnung, er musste da übers Gras und wollte dann zu wenig vom Gas gehen. So. Und da hat er gedacht, okay, das war jetzt ein Fehler, aber möglichst schnell wieder auf die Strecke Gas geben und so. Und das funktioniert bei nassem Gras halt nicht so gut.
Und was ich ja erst befürchtet hatte, weil die beiden hintereinander waren, die Racing Bulls, dass die sich gegenseitig abgeschossen haben. Und vorher kam noch der Spruch, dass sie fighten dürfen. Ne? Und Ricardo die Jagd eröffnet auf Yuki und ich dachte schon, hoffentlich haben die sich nicht abgeschossen. Das wäre wirklich maximal bitter. Aber gut, war zum Glück nichts in der Hinsicht. Und ja, und dann war es zum Glück auch noch so, dass Ricardo auch noch Ocon gepackt hat und somit dann Achter wurde. Für ihn natürlich ein sehr gutes Ergebnis. 4 WM-Punkte fürs Team geholt und ja, war wichtig für ihn mal einfach im Rennen zu punkten. Nachdem er sonst bisher nur im Sprint in Miami punkten konnte, da allerdings auch mit einem starken Platz 4.
Ja, ja genau, deswegen also jetzt der Platz 8, würde ich sagen, auch sehr, sehr stark von den, ja, ich nenne es jetzt mal kleinen Teams, wenn man jetzt mal so die Top 5 als die großen Teams sieht, von den kleinen Teams die beste Platzierung. Ja, haben wir auch schon gesagt, da sehen wir die Racing Bulls aktuell auch, da stehen sie auch in der Konstrukteurswertung. Ja, starkes Rennen, Ricardo auch keine
er hatte Finden noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen für dieses kurze Rollen. Glaube ich, irgendwie nach dem zweiten Licht an der Ampel wird nochmal irgendwie so gemessen, da war er noch im Rollen so ein bisschen. Und er hat dadurch jetzt auch nicht unbedingt einen Vorteil am Start, ne? Aber ist halt die Regel, klar.
Ne? Genau, das ist es auch, und da habe ich auch so Vergleichsvideos gesehen. Für Norris hat für mehr keine Strafe bekommen vor ein paar Rennen und Ricardo jetzt dafür eine Strafe. Aber was die Leute da halt nicht verstehen, das ist kein Mensch, der das entscheidet. Mhm. Da gibt es Systeme. Und wenn du halt, wenn das halt registriert wird, dann ist das halt eine Strafe. Ja. Und wenn das halt nicht registriert wird oder halt in einem Bereich ist, wo das okay ist, dann gibt es halt keine Strafe, ja. Und das ist dann halt einfach so. Du kannst dann ja nicht sagen, das System hat dich nicht erwischt, Norris, aber es sah viel aus, deswegen kriegst du jetzt doch eine Strafe. Oder bei Ricardo sagen, das System hat dich zwar erwischt, aber bei Norris vor 3 Wochen hat es ihn nicht erwischt und deswegen kriegst du jetzt auch keine. Wenn wir damit anfangen, dann wird es ganz wild so. Deswegen, das sind so Messsysteme, wenn die ausschlagen, gibt es die Strafe, wenn die nicht ausschlagen, gibt es keine. Das ist einfach auch nicht nachvollziehbar, ne? Ja. Genau, richtig. Das ist vielleicht auch streckenspezifisch. Das sind ja so Schleifen unten in der im Asphalt eingelassen und so, die das so messen. Ja, kann halt sein, dass das in Kanada schon bei kleinen Sachen ausschlägt und ich weiß jetzt nicht mehr, wo es bei Norris war, da halt nicht ausgeschlagen hat. Aber dann ist das halt so. Strecken sind verschieden. Und ja, aber trotzdem, er hatte davon keinen Vorteil und es ist halt einfach ein bisschen Pech. Ne? Also, ich meine, klar, am Ende kontrolliert er das Auto. Er hat einen kleinen Fehler gemacht, aber dass das dann in 5 Sekunden resultiert, ist halt Pech. Aber im Endeffekt hat es ihm, glaube ich, keinen Abbruch getan. Ich sag mal
so, wenn ich gucke, wer vor ihm ist, die beiden Astons, vor denen wäre er sonst auch nicht gelandet.
Genau, also ich meine, Stroll ist jetzt zwar nur genau diese 5 Sekunden vor ihm, aber so kann man es ja nicht 1:1 umrechnen. Ein Safety-Car dazwischen und alles. Ne? Und genau, richtig, also, ja.
Man muss natürlich sagen, beim Stop, bevor er die 5 Sekunden abgesessen hat, war er 7. Und dadurch ist er schon enorm zurückgefallen, ne? Weil das alles sehr knapp hinter ihm war. Ja. Da hat er schon Pech gehabt. So jetzt Glück im Unglück hat er trotzdem von der Position das Maximum rausgefahren. Und ja, ist ja sonst wirklich ein Top-Rennen gefahren. Also deswegen.
Ja, genau. Also wirklich deswegen. Ja, bis auf das am Anfang keine Fehler gemacht, starkes Rennen. Ja, und an dem Wochenende, sowohl im Qualifying als auch im Rennen, klar Yuki geschlagen. Der ja seine Vertragsverlängerung schon hat. Vielleicht auch da so ein bisschen, jetzt mal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Hier, Yuki hat schon Vertrag für nächstes Jahr.
Ich hoffe halt, Ricardo bestätigt das Ganze. Ne? Und er zeigt ja immer mal wieder, dass er es kann, nur halt zu selten. Aber gut, wir haben ja noch einige Rennen vor uns und spannende Wochen.
Genau.
In Spanien hoffe ich, dass es ähnlich gut läuft. Auch bei beiden Racing Bulls. Jo. Natürlich. Und ja, dann auch doppelte Punkte für die beiden Alpinen. Auf Platz 9 ja, und 10
Gast. Wer hätte das gedacht? Vor
Ocon, die alten Streithähne. Und ja, da gab es auch eine kleine Kontroverse am Ende. Gasly auf den frischeren Reifen. Schneller unterwegs, aber Ocon wollte ihn da nicht wirklich vorbeilassen. Hat das dann erst sehr spät getan oder notgedrungen oder vielleicht hat ein Gasly sogar überholt. Die Szene war nicht im Bild, zumindest was ich nicht gesehen habe.
Ja, aber er hat ihn auf jeden Fall im Interview, also er hat ihn schon vorbeigelassen, aber wo er dann ja auch das, was ich schon angesprochen hatte, wo er meint, er war ja ein Teamplayer. Es ist halt auch nicht so viel Teamplay, wenn du erstmal zwei Runden lang widersprichst, ihn nicht vorbeilässt und Zeit kostest und dann irgendwann, weil du merkst so, du kriegst hier ganz schön einen drauf, wenn du ihn nicht vorbeilässt und dann, weil ihm nichts anderes übrig bleibt, lässt er ihn dann vorbei. Das ist, also, weißt du, Team, also, das ist nicht das, was ich unter Teamplayer sehe. Wenn er jetzt gesagt hätte, so, du musst ihn vorbeilassen. Ja, okay, zwei Kurven später lässt er ihn vorbei. Okay, ja, fair, aber so war es halt so, er hat so lange diskutiert, bis er gemerkt hat, er hat keine Wahl und dann hat er ihn vorbeigelassen. Das ist nicht Teamplayer, das ist, du willst nicht gekündigt kriegen.
Ja, und das ist, hier ist gerade sehr laut, hier fliegt ein Flugzeug vorbei. Ich glaube, das hört man auf dem Mikro, aber gut, ja. Und ich versuche gerade eine Überleitung mit Flugzeug und Formel 1 zu finden. Ja, Ocon, der schon öfters rausgeflogen ist. Nein, also, ja, jedenfalls. Ja, und rausgeflogen ist aus dem Kopf für die neue Saison quasi. Und ich glaube, dem ist das auch alles ja, so ein bisschen, ich will jetzt sagen, egal, aber der scheißt wahrscheinlich jetzt komplett drauf, was das Team noch von ihm will. Auch. Und ja, es ist,
ja,
ist kein Empfehlungsschreiben.
Gut, das Ding ist halt, ne? Ja, das Ding ist halt, Alpine hat mit Jack Doohan einen meiner Meinung nach sehr, sehr stabilen Fahrer auf der Reserveposition. Und die Stimmung da gegenüber Ocon scheint ja echt schlecht zu sein in dem Team aktuell. Ich glaube, wenn er jetzt zu viel sich halt so sagt, ja, ich bin ja eh am Ende des Jahres raus, so, ich mache jetzt, was ich will, dann sehe ich da vielleicht auch schon Mitte der Saison den Jack Doohan für ihn fahren.
Ist nicht vielleicht. So weit weggedacht.
Deswegen, also ich glaube, da muss er trotzdem noch vorsichtig sein. Und damit, mit sowas zerstört er ja dann auch für sich jedwede Hoffnung, noch irgendwo anders in den Cockpit zu kommen. Ja. Wenn er jetzt zeigt so, ja, ich missachte Teamorder und sowas, das ist kein gutes Bewerbungsschreiben für andere Teams dann. Und es sind ja noch
Cockpit 2 und
der muss sich
ich um glaube, eins bemühen. Ocon schielt immer noch auf dieses Mercedes-Cockpit.
Ja, das traue ich dem Mann zu, dass er denkt, dass das vielleicht seins ist. Aber das, also das, absolut nicht, das sehe ich nicht. Das kann ich
mir auch überhaupt nicht. Ich sehe sogar eher noch einen Mick im Mercedes, auch wenn das auch unrealistisch ist. Ne? Aber
ja.
Also, nee, das ist, Ocon muss eigentlich froh sein, wenn ihn irgendein Team nimmt. Haas, ja, vielleicht eine Option. Ne? Beide Cockpits noch offen, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Aber sonst, ich weiß nicht.
Ja, wer weiß. Ja, ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Also bei Haas, klar, gut, sind halt beide offiziell noch offen. Den Magnussen würde ich auf jeden Fall vorne Ocon nehmen. Gut, wäre natürlich dann immer noch das zweite Cockpit offen. Ob jetzt Magnussen oder Ocon so eine Teampaarung ist, die man haben will, auch so eine Frage. Wobei man ja Magnussen vorhalten muss, dass er jetzt gerade auch dieses Jahr ja der absolute Teamplayer ist. Ja, ne?
Also das stimmt.
Also,
er ist wirklich der Teamplayer, der Ocon gerne wäre.
Ja, genau, deswegen. Und guck mal, da können wir jetzt auch direkt die Überleitung zu den Haas machen, oder? Da habe ich gerade gesehen. 11 und 12, also im Prinzip die beschissensten Platzierungen, die ein Team knapp einfahren an den kann.
Vorbei. Aber was mir bei Haas gefallen hat, ist das Risiko Anfang des Rennens, als man als einziges Team auf den Full-Wets gestartet ist. Und das war natürlich der absolute Wahnsinn. Haben da Position um Position gewonnen. Magnussen, ich weiß nicht, ich glaube, ist Platz 5 oder 6 vorgefahren.
Ja. Ich glaube 5, ja, oder? Ja, ich glaube, es müsste 5
sein. Und ja, als die Bedingungen dann natürlich trockener wurden oder zumindest dann die Intermediates besser waren, ging es dann wieder schnell nach hinten.
Ja, ich hätte es wirklich Haas, also so oder so war es geil. Ne? So, weißt du, sie hatten viel Screentime, sie haben coole Überholmanöver. Muss auch sagen, das haben beide Fahrer auch, nur weil du da die besseren Reifen hast, in den Bedingungen musst du diese Überholmanöver erstmal machen. So. Deswegen, also die haben wirklich beide gezeigt, dass sie Weltklasse-Fahrer mit beiden auch sehr viel Erfahrung sind, weil das brauchst du bei sowas, glaube ich, auch einfach. Und es war einfach spektakulär, es hat Action geboten am Anfang. Hat Bock gemacht. Und schade eigentlich, dass die am Ende nicht dafür belohnt wurden jetzt. Weil Das muss man, und das war aber auch von Haas, muss ich auch sagen, das war halt auch geil, wie die das einfach am Start probiert haben, weil die sind gestartet auf, Hülkenberg war ja 19. beziehungsweise durch Ocons Gridstrafe ist er ja dort, glaube ich, auf 18 gestartet. Magnussen auf 14. Ja, warum nicht was probieren, ne? Also, genau richtig. Schade, dass sich nicht ausgezahlt hat, aber hat Action geboten, war cool und ja,
wenn man überlegt, es wäre noch früher ein Safety Car gewesen oder so, das hätte auch richtig gut enden können, ne? Also.
Ja, und ich glaube halt auch, wenn sie es nicht ausprobiert hätten, dann wären die auch nicht besser als 11 und 12 gewesen. Also verloren haben sie, glaube ich, nichts damit, weil ja, deswegen so, sie haben leider nicht so viel gewonnen, wie es am Anfang aussah, aber ja, deswegen. Von da würde ich mal in die Haas-Strategieabteilung oder vielleicht haben die Fahrer das auch gewollt. Ich weiß nicht, wer das gecallt hat bei Haas mit den Reifen am Anfang. Dicke Props von mir, finde ich geil. Eier bewiesen, sage ich mal. Da einfach zu sagen, komm, wir probieren es mit beiden Autos auch. War ein zumal geiles Ding.
Haas dieses hat Bock Jahr gemacht. Schon öfters positiv mit solchen Dingen aufgefallen ist. Das war ja früher unter Günther Steiner auch anders. Aber jetzt sind eigentlich alles gute Calls von ihnen. Das muss man wirklich mal so sagen. Und Haas macht mir wirklich Spaß.
Ja, es ist wirklich, muss man sagen, ja, die sind von der Strategie her tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr gut dabei immer. Ja.
Ja, Strategie und gut dabei. Kommen wir zu Boxenstops, was nicht die Paradedisziplin lange war vom nächsten Team. Nämlich die Kick Sauber. Da haben wir, das ist auch das letztverbliebene Team im Grid, ja, also was von denen, die über die Ziellinie gekommen sind. Die Ausfälle kommen ja danach noch thematisch, ne?
Ja, da haben wir noch zwei Teams.
Ich bin gerade auch überrascht, weil wir ja gar nicht so viele Teams jetzt hatten. Aber gut, ja, die beiden Kicks Sauber, ja, sind angekommen.
Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Sie haben keinen Schaden verursacht an den Autos. Ne? Sie haben es ist so ein bisschen. Es ist auch gut, dass wir die direkt nach Haas besprechen, weil Kicksauber, da läuft ja quasi auf der Strecke, können die nicht angreifen aktuell, das Auto ist zu schlecht. Warum riskieren die nicht sowas wie Haas?
Habe ich mir auch so gedacht.
Weil, was hatten die zu verlieren? Die hatten ja noch weniger zu verlieren. So, die waren auf Platz 20 oder halt durch die Ocon-Strafe 19 und wo war Bottas 17? Also, das ist mir so, versucht verrückte Strategien, keine Ahnung, geht schon mal 3 Runden bevor alle anderen auf Softs oder probiert halt irgendwas. Ich meine, gut, klar, jetzt zu schnell auf Slicks gehen, dann du willst natürlich auch keinen Crash riskieren oder deine Fahrer irgendwie in Gefahr bringen. Aber warum nicht auf die Extreme-Wet-Reifen, wie Haas am Anfang? Zumindest eins der Autos. Du kannst ja mit einem gamblen, mit dem anderen sicher fahren.
Wenn man hinten steht, ein schlechtes Auto hat und einfach genau dasselbe macht, wie die vor einem stehen, dann kann man auch nicht erwarten, weiter vorne zu landen.
Eben, und klar, unter den wechselhaften Bedingungen kannst du natürlich immer noch sagen, du hoffst, dass viele ausfallen und so. Aber man sieht ja jetzt, was hat's gebracht? Es sind sogar 5 Autos ausgefallen. Aber dann bist du halt trotzdem 13 und 15.
Vor allem Joe, 15. 5 ausgeschieden, ne? Also
ja, genau. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Und
eigentlich auch da nur, weil Yuki diesen Crash hatte. Sonst wäre man.
Ja, stimmt. Sonst wärst du 14 und 15, ja. Ja, also es ist wirklich. Einfach was riskieren, was ausprobieren. Es ist halt ein bisschen. Gut, wer weiß. Vielleicht wollten sie auch einfach Daten sammeln. Weiß ich aber auch nicht, ob dir das so viel bringt bei so wechselhaften Bedingungen. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Klar, Auto geht nicht viel. Den Fahrern kann man, glaube ich, auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Da geht halt einfach nichts. Aber ja, so strategiemäßig, irgendwas Riskantes, irgendwas probieren. Vor allem, am Ende bist du auf einem völlig falschen Reifen, machst eine Runde später wieder im Boxenstopp. Da hatet dich keiner für. Wenn du ganz hinten fährst, wird das vielleicht nicht mal kommentiert von. Also, das ist jetzt nicht mal so, dass du dich da blamierst oder so, falls das die Angst von dem Team ist. Nee, also verstehe ich nicht ganz, warum man da so konservativ mit den Strategien umgeht. Ja. Also allgemein, jetzt in Kanada, aber allgemein, die haben ja jetzt nie irgendwas Wildes probiert. So, man könnte allgemein immer mal.
Gut, in Monaco hat man Bottas sehr früh reingeholt, der dann den Rückstand auch noch wieder einholen konnte. Aber ja, trotzdem, ja, gerade hier in Kanada, da wäre theoretisch mehr drin gewesen, wenn man mal ein bisschen risikofreudiger agiert hätte. Und ja, jetzt kommen wir zu den bereits angekündigten ausgeschiedenen Teams. Das ist einmal Ferrari und Williams. Packen wir uns erst die beiden Ferraris.
Ja, fangen wir mit Leclerc an, weil dann können wir mit Sainz und Albon das direkt in einem. Ja. Weil Leclerc war ja das Ding Motor, ne? Also der lief irgendwie nicht und war dann auch deutlich langsamer. Hat man auch gesehen, hat man gemerkt. Und ja, dann hat Ferrari halt, die haben dann was Riskantes probiert, ne? Die hatten ihn, glaube ich, auf harte Reifen schon geschickt, wo alle anderen noch auf den Intermediates waren und so. Und klar, das hat jetzt nicht funktioniert, aber weißt du, dein Auto verliert pro Runde eine Sekunde einfach, weil der Motor nicht läuft. Ja, das, was wir eben gesagt haben, wenn du dann alles machst, wenn du dann konservativ das Ganze spielst und machst genau das, was alle anderen auch machen, dann wäre halt bei dem Charles Leclerc nichts gegangen, einfach weil der Motor nichts hergegeben hat. Dann probiert man was anderes, hat jetzt nicht hingehauen, aber ja, hättest du das gleiche gemacht wie alle anderen, wäre er wahrscheinlich nicht in die Punkte gekommen, glaube ich. So, dafür war da an dem Motor zu viel, hat da nicht funktioniert, zu wenig Leistung da.
Ja, da konnten Leclerc jetzt nicht mehr viel machen.
Nee, also ihm ist da sowieso kein Vorwurf zu machen.
Deswegen, und dann überlegen, ob wir das so ein bisschen mischen, weil der noch einzeln zu erwähnen ist, der Ausfall von Logan Sargent, der ja einige Ausritte hatte. Es war nicht die einzige Aktion, wo er sich mal gedreht hat. Und ja, das war so dieses Thema, was du auch eben erwähnt hast, mit erfahrenen Fahrern auf Mischbedingungen eben oder bei Fahrern, bei denen man das erwartet, dass sie möglicherweise auch mal crashen. Ja, und Logan Sargent ist eben in dem Fall dieser Fahrer, wo man es dann doch ein bisschen erwarten konnte und das auch bestätigt hat, dass er da nicht ganz so gut auf den Bedingungen klarkam.
Ja, es tut mir auch ein bisschen leid so, aber es hat sich auch so angebahnt. Du hast auch gesagt, er war ein paar Mal neben der Strecke und dann...
Ich meine, ja, das Qualifying, dafür lobe ich ihn, ne, an dem Wochenende.
Ja,
und da ist es schade, dass er sich dann selber so ein bisschen futsch macht. Ne? Auch er hätte von den Ausfällen sonst profitieren können. Wäre möglicherweise in Punktenähe gelandet. Und ja, es ist schon schade.
Ja, das stimmt leider. Aber ja, ich glaube, für ihn wird die Luft langsam dünn, da im Williams. Also er zeigt aktuell für mich deutlich zu wenig, um in der Formel 1 zu bleiben.
Ja, für mich ist das Ding auch durch.
Ja, also wenn da jetzt keine extreme Leistungssteigerung, man hatte ja so Ende letzten Jahres, dachte ich so, ja, jetzt hat er Punkte bei seinem Heimrennen geholt und so, da war so ein Aufwärtstrend erkennbar. Aber ja, irgendwie hat er den nicht so ganz in die neue Saison reingekriegt und dann ist halt auch eine Sache, sage ich mal, jetzt nicht rauszustechen, okay, aber eine andere Sache ist dann auch ständig Schaden zu verursachen am Auto. Und das sind dann auch, das darf man nicht unterschätzen, gerade bei den kleineren Teams, das sind Kostenpunkte. Wir haben, das zählt ins Budget Cap mit rein, wohlgemerkt, ne? Also du nimmst dir quasi damit auch einfach Entwicklung weg, quasi Entwicklungsbudget, ne? Und das ist halt wirklich das Ding. Und das ist auch, hatte ich jetzt auch gelesen, ganz anderes Thema gerade bei Red Bull gerade ein Faktor, weil Perez jetzt in Monaco zum Beispiel auch das Auto ja komplett zerlegt hat, jetzt wieder Schaden verursacht. Hatte ich was gelesen, dass Teams quasi schon Unfälle vor der Saison so ein bisschen mit einkalkulieren und danach ihr Entwicklungsbudget machen. Und dass Perez das Budget, was Red Bull für Schaden an seinem Auto für die ganze Saison vorgesehen hat, jetzt schon überschritten hat mit seinen Crashes. Ja, er hat halt auch schon relativ viel Schaden verursacht diese Saison. Ja, aber genau, um zurück zu Sargent zu kommen, das ist dann auch ein Faktor. Ich meine, Albon hat auch, in Australien war das, glaube ich, hat auch gutes Auto zerlegt. Aber eher untypisch für Albon aktuell. Sargent, ist halt schwierig, ne? Deswegen, ich glaube, das wird seine letzte Saison sein, schätze ich mal.
Ja, sehr, sehr schade. Auf jeden Fall das Ganze. Und ja, jetzt kommen wir zu diesem Doppelunfall, wo Williams und Ferrari involviert war, nämlich die Aktion zwischen Alex Albon und Carlos Sainz. Und ich weiß, vermutlich mal dieselben Bilder gehabt. Das kam ja dann erst im Nachhinein. Man hatte da nur gesehen, ja, wie Sainz da schon auf dem Rasen war, noch versucht hatte, irgendwie da rauszurollen.
Das stimmt, wo er da so ein bisschen Donuts gezogen hat, unfreiwillig.
Das sah schon irgendwie ziemlich lustig aus und ja, hat auch wieder für viel Spott gesorgt, das Ganze natürlich bei Ferrari. Natürlich auch gepaart mit dem Gesamtergebnis, was man da wieder gemacht hat. Ja, aber wie hast du die Situation gesehen mit Albon?
Ja, also ich dachte noch, weil man am Anfang war ja gar nicht klar, was irgendwie passiert ist, ne? Da dachte ich erst so, oh, ist untypisch, dass Albon da irgendwie Sainz reinfährt, weil das dachte ich erst, ist passiert. Aber ja, Albon konnte da gar nichts tun. Also da würde ich ihn wirklich von allem freisprechen. Der hat versucht auszuweichen, aber das ist halt eine blöde Situation. Du weißt nicht, was der andere Fahrer macht. Wird dann getroffen, scheidet so aus. Ist Pech. Ich glaube, Punkte waren drin. Ne?
Ja, war da auf Punkte die waren groß? Beide, ja, glaube ich, schon, so ne? Um Platz 10, 11 rum irgendwie.
Ja, das ist sehr, sehr schade. Hätte Albon verdient gehabt. Er hatte wieder ein starkes Qualifying. Er hat bis dahin ein starkes Rennen gefahren. Er hat keine Fehler gemacht. Ja, das ist Racing. Kann er nichts für. Getroffen, ausgeschieden. Ja, Carlos, ja, er macht den Fehler. Er schießt Albon ab. Ich würde trotzdem nicht unbedingt sagen, dass es eine Strafe ist. Ja. Es ist halt blöd gelaufen. Er hat ihn ja auch nur knapp erwischt.
Gab ja auch, so, glaube ich, nichts, ne, was hatte ja selbst, Strafen angeht. Ja.
Nee, aber also das ist ja eine Sache, finde ich, so die Schuld zu klären und dann nochmal zu sagen, ist es eine Strafe, weil er hat ihn ja jetzt nicht abgeschossen in dem Sinne, sondern er hat ja selbst einfach einen Fehler gemacht und davon wird dann halt Albon blöd erwischt, sag ich mal. So, und das ist halt, ja, also genau, ich finde es okay, keine Strafe zu geben, aber die Schuld liegt schon 100% bei Sainz. So,
da. Ja, absolut. Ja, und für Ferrari das Ganze natürlich ein herber Schlag, ne? Eine Konstrukteurswertung jetzt, ja, 51 Punkte hinter Red Bull. Hat man noch Glück, dass Perez keine Punkte geholt hat, aber ja, weil ja, stimmt, also ja, dieses Jahr ist, obwohl es durchaus Perez, realistisch, dass man den Titel holen könnte bei den Konstrukteuren.
Ja, also ich glaube wirklich, je nachdem, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt, gibt es vielleicht auch bei den Fahrern ein enges Rennen, aber Max Verstappen ist da halt einfach Form seines Lebens, Maß aller Dinge so. Da wird es, glaube ich, schwerer, aber bei den Konstrukteuren, wenn Perez weiter schwächelt, und ich würde jetzt mal behaupten, sowohl McLaren als auch Ferrari haben das bessere Fahrer-Line-up, wenn man beide zusammen sieht.
Ja, sehe ich auch
das,
so.
Dass keiner auf dem Level von Max Verstappen, aber da sind die Fahrer nahezu gleich gut in beiden Teams, würde ich fast schon sagen.
Und ich sehe auch gerade hier, ja, auf Platz 1 Verstappen mit 194 Punkten und Sergio Perez auf Platz 5 mit 107. Bald hat Max doppelt so viele Punkte wie alles. Sergio Perez. Also,
ja, und
das ist schon nochmal eine Ansage.
Ja, letztes Jahr mag das vielleicht gereicht haben, weil der Red Bull ja da so viel besser als alles andere war. Aber dieses Jahr reicht es vielleicht nicht für den Konstrukteurstitel. Und ja, deswegen, gerade wenn ich mir jetzt so die Form von McLaren angucke und Ferrari ja auch in Monaco stark gewesen, so, ja, wer weiß, am Ende ist das Spannende diese Saison vielleicht am Ende der Konstrukteurskampf.
Und auch ganz witziger Fact, von den letzten 3 Rennwochenenden gab es insgesamt nur 4 WM-Punkte für Sergio Perez. Und wenn ich mir dann im Vergleich die beiden Racing Bulls ansehe, Ricardo genauso viel und Yuki 5. Also,
das ist auch ein harter Vergleich.
Ja, aber es ist eigentlich ein sehr realistischer Vergleich, weil die ja alle eigentlich um ein Cockpit gekämpft haben.
Ja, genau. Also es ist wirklich ja, puh. Sergio Perez muss da jetzt dringend dringend was machen in den nächsten Wochen, glaube ich.
Eieiei, das ist schon heftig. Aber es, ja, es wird wieder sau spannend. Und jetzt ist ja auch schon wieder nur eine Woche bis zum nächsten Rennwochenende.
Und Triple Header, oder? So, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir müssen dann 3 Wochen nacheinander
Spanien, jeweils Rennen haben. Österreich?
Ich schau mal gerade nicht, dass ich jetzt Spanien, was Falsches sage.
Großbritannien. Jo, wir haben
Spanien, Österreich, Großbritannien in 3 aufeinanderfolgenden Wochen.
Boah. Dann wird es ja wieder pickepacke voll, auch mit 3 Folgen auf die Ohren.
Heftig. So sieht's aus.
Wird geil. Also ich freue mich wieder richtig drauf. Ey, das wären ja EM Formel 1. Richtig gut. Und ich freue mich noch mehr auf die Formel 1, würde ich sagen.
Ja, ich sowieso.
Und ja, jetzt gehen wir erstmal raus aus der Rennanalyse. Und im nächsten Kapitel gibt es selbstverständlich noch die Awards. Und ich berichte von meinen ersten Erfahrungen mit F1 24, dem offiziellen Rennspiel zur Formel 1 von Codemasters und EA Sports. Also bis gleich. Kapitel 3 der heutigen Folge nach dem Kanada Grand Prix. Und ja, wir haben für euch natürlich jetzt noch unsere Awards, die wir euch immer schön abliefern. Und wie immer spontan das Ganze. Und ich muss auch ganz schön überlegen gerade, wie ich die verteile. Fangen wir erstmal direkt an mit dem Platin Award. Und wir könnten es wieder so machen, dass wir verschiedene nehmen. Beim letzten Mal weiß ich es noch. Waren wir uns ja einig mit dem Platin Award und der Fluppe. Aber diesmal könnte es spannend werden. Und ja, dann gebe ich erstmal an dich weiter hier. Platin Award, wie ist deine Wahl?
Ich habe mich entschieden, den mal wieder, muss man jetzt schon sagen, Max Verstappen zu geben. Weil ich finde, der hat das Rennen halt, also wirklich, das Rennen hat nicht der Red Bull gewonnen, das Rennen hat Max Verstappen gewonnen. Genau. Bei mir ist Max Verstappen, der hat die beste Leistung gezeigt. Er hatte nicht das schnellste Auto, hat trotzdem gewonnen, hat ein bisschen Glück mit dem Safety Car gehabt, gehört aber dazu. Deswegen, für mich ist das der Platin Award.
Ja. Macht es ein bisschen schwer, weil, also an Verstappen hatte ich erst gar nicht so gedacht, aber klar, liegt vollkommen auf der Hand. Und ich dachte, du nimmst mir einen weg, damit ich jemanden anderen den geben kann, quasi. Kann ja so kurz erzählen, was so meine Kandidaten waren.
Genau, ja.
Wer es jetzt nicht wurde, an den hatte ich kurz gedacht, eben gerade wegen der Villeneuve-Aussage an Ricardo, hat er schon so ein kleines Zeichen gesetzt. Aber mir reicht's jetzt nicht für einen Platin-Award an so einem Wochenende. Russell habe ich auch irgendwie überlegt, so, ja, aber diese beiden Fehlerchen irgendwie. Aber ich finde, ach doch, Mercedes hat irgendwie eine Erwähnung wert, deswegen wähle ich hier das Team Mercedes.
Stimmt, ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt.
Und ja, muss man auch mal die Benzer positiv erwähnen, finde ich, wenn die so ein tolles Wochenende haben und ja.
Ja, stimmt.
Deswegen,
stimmt.
Also, ja, die jetzt unerwähnt lassen, hätte ich jetzt unfair gefunden. Und ja, bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt bei den Fluppen des Rennwochenendes bei dir. Wer da die...
Es, bei mir auch eine klare Sache. Ich bleibe bei Red Bull. Bei mir ist es Perez. Gerade auch mit dem, ja, gerade auch mit dem Hintergrund, dass er genau an dem Wochenende seine Vertragsverlängerung öffentlich wurde.
Oh ja.
Er schafft sich aus Q1 raus, zum zweiten Mal in Folge. Er macht im Rennen da, er kommt gar nicht aus dem Quark, wie du schon gesagt hast. Der hat da nichts hinbekommen und am Ende haut er das Auto noch in die Wand und verursacht noch Schaden. Die Kirsche auf diesem Eisbecher des Versagens, oh, das klingt jetzt hart, aber ist dann noch, dass er jetzt mit einer Gridstrafe ins nächste Rennen geht. Also das war wirklich ein rabenschwarzes Wochenende für ihn. Deswegen ist er tatsächlich meine Fluppe.
Ich muss auch ehrlich sagen, mir fällt es jetzt schwer, da wen anders zu nehmen.
Ja, ich hab gedacht, bei dir vielleicht hier Jacques Villeneuve die Fluppe.
Oh, Marc! Das, das macht es mir leicht. Aber das ist ein guter Punkt. Auch wenn er wahrscheinlich in der ganzen Saison sonst nie eine Erwähnung findet und somit nur eine Fluppe bekommen wird. Aber ja, finde ich die Art und Weise, wie er gesprochen hat, einfach ja, bodenlos. Also war völlig respektlos, das Ganze. Und zudem faktisch ja auch noch falsch mit diesen 5 Jahren, ja, was er da gesagt hat. Und ja, deswegen einfach und die.
Vor allem auch als ehemaliger Formel-1-Weltmeister, ne? Wenn das jetzt irgendein der Pressevertreter sagt. Der ja auch
hervorragende letzte 5 Formel-1-Jahre hatte, Jacques Villeneuve. Ne? Wir erinnern ja uns an seinen Platz 15 im BAR und sauber. Ne? Also das war ja wirklich wahnsinnig gut von Villeneuve, was der die, ja, dass der nicht noch 10 weitere Jahre in der Formel 1 hatte.
Ja, also
deswegen, ich finde auch Villeneuve so hatte 97, also Weltmeister hat man verdient, also sowas wird man nicht einfach mal so, das muss man ganz klar sagen.
Das stimmt, ja.
Aber sonst ja, hat nach den ersten beiden Saisons in Villeneuve nicht mehr viel gerissen.
Ja, und zu so einem, ich finde, zu deinem Standing als Weltmeister gehört auch, dass du nicht solche komischen Aussagen triffst. Mhm. Ne? Da gehst du ein bisschen mit Respekt mit allen Fahrern um und klar, man kann Fahrern die Kritik nehmen oder so, aber ja, weiß ich nicht. Das war irgendwie auch, für, fand ich, einer drüber.
Ja, und oh, eine Aussage muss ich jetzt doch nochmal kurz erwähnen von ihm. Da hieß ja auch so ein bisschen, dass nur das Image Ricardo noch in der Formel 1 hält. Aber dieses Image braucht man ja auch erstmal.
Ja, es ist ja nicht so, als ob er, also, was soll er tun? Soll er nicht lächeln und nicht cool drauf sein und geiler deswegen, Typ sein?
Und
so
halt auch, also, ja, man muss auch mal den Marketing-Aspekt der Formel 1 betrachten. Und wir haben es ja auch in der Netflix-Folge damals erwähnt, dass Ricardo eigentlich mit der Auslöser war, dass so eine Serie überhaupt an den Start geht, weil er der erste Fahrer war, die das Kamerateam so privat hat filmen lassen. Viele haben ja auch Nein gesagt. Und wir sehen, wie die Formel 1 boomt. Und das ist auch ein großer Punkt, was Netflix und Ricardo betrifft. Und von daher allein deswegen hat der Mann mehr für den Sport getan, glaube ich, in der Hinsicht als ein Villeneuve in seiner gesamten Karriere.
Ja, deswegen, also das ist, ja, aber guck deswegen mal, haben wir doch.
Die Fluppe für die, Jacques Villeneuve. Ja, ja, sehr gut.
Absolut verdiente Fluppe.
Ja, und wir sind allerdings noch nicht durch mit den Awards, denn ich möchte noch einen Sonderaward, einen positiven vergeben. Was auch ungewöhnlich ist, zumal es auch ein Fahrer ist, der ausgeschieden ist. Aber für mich ganz klar, das Überholmanöver, auch sogar der Saison für Alex Albon, haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber
ja, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, Doppel ja, das war der Hammer.
Ricardo und Ocon. Also für mich Wahnsinnsmanöver.
Ja, und vor allem auch, es gab ja zu dem Zeitpunkt nur eine trockene Linie. Mhm. Er ist ja quasi. Also das ist der Hammer. Also das Überholmanöver, da habe ich wirklich gedacht.
Also beide haben auch gut mitgespielt, ne? Von den anderen, das muss man auch sagen. Auch nur Ocon, ne? Kann man auch mal positiv erwähnen. Aber allein, wie das Albon da noch zum zweiten Überholmanöver ansetzt, an bei den Bedingungen. Und das war einfach nur geil. Also das war wirklich absolutes Racing und gehört meiner Meinung nach in jeden Saisonrückblick auch jetzt schon rein.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich auch bis jetzt das Überholmanöver der Saison. Also wirklich. Ja. Sehr geil.
Und ja, apropos schöne Überholmanöver, die gibt's auch auf der Konsole.
So, jetzt kommt der Teil, wo ich mich ein bisschen zurücklehne.
Genau, und, du hast mir eben gezeigt, also deine Packung von F1-24 ist noch komplett verschweißt.
Ja, zu meiner Schande muss ich sagen, gut, mit dem Festival und so, und ich hatte wirklich nicht so viel Zeit. Und ich bin auch so jemand, ich nehme dann auch einen Tag Zeit, ich muss mein Lenkrad neu programmieren dann immer, und dann nehme ich mir einen ganzen Tag Zeit und fange das an zu zocken. Und die Zeit hatte ich bis jetzt noch nicht und deswegen ist es bei mir noch original verpackt und ich kann hier keine Eindrücke liefern. Aber dafür du ja.
Ja, ich habe schon einige Spielstunden tatsächlich hinter mir und auch sehr interessante Eindrücke bekommen. Ich selber fahre ja auch mit dem Racing Seat, den du mir damals empfohlen hast, und bin auch wirklich voll drin im Game. Also manchmal ist es ja so, gerade bei F1-22, wo die Fahrphysik wirklich nichts war. Ne? Aber hier seit F1-23 ist die wirklich gut. Und da hat man sich natürlich gefragt, wie ist diese Fahrphysik jetzt bei F1-24 eigentlich mit der wichtigste Punkt, weil auf der Strecke ist einfach entscheidend. Und ich kann da schon mal Entwarnung geben. Es gab keine Negativentwicklung. Ich finde die Fahrphysik wirklich sehr gut. Meiner Meinung nach hat sie sich allerdings nach dem ersten Patch ein bisschen verändert. Ich habe so das Gefühl, dass das Heck deutlich nervöser ist, allerdings so in einem Rahmen, dass es kontrollierbar ist. Also okay, man hat jederzeit das Gefühl, wann der Wagen ausbrechen könnte, kann entsprechend reagieren. Also es ist nicht schlimm. Und dass dann auch mal ein Curb deutlich rutschiger ist oder so, ist ja ganz klar. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Curbs. Das hat man eben berücksichtigt. In Ungarn beispielsweise hat es mich einige Male neben die Strecke gehauen. Aber das ist auch realistisch, muss man auch sagen.
Ja.
Weil immer nur über die Curbs brettern ist ja auch nicht im Sinne des Sports und auch nicht realistisch, ne? Und da hat man, finde ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Und ich fahre aktuell mit einer Art Meta-Setup, welches ich auf jeder Strecke benutzen kann und eben nur die Flügeleinstellungen anpasse. Und was da, das ist ein neuer Aspekt bei den Setups, eine Neuerung, gibt es jetzt die Motorbremse. Das heißt, der Wagen bremst schon durch eine Art mechanischen Widerstand des Motors und irgendwie so ein Verzögern beim Runterschalten, und dadurch muss das Bremspedal noch nicht betätigt werden. Und man kann im Spiel von 0 bis 100 eben die Stärke der Motorbremse einstellen. Und ich fahre aktuell auf Stufe 100, wodurch ich kurioserweise enorm schnell in den Kurven bin, allerdings auf den Geraden so manchmal meine Probleme habe. Dann wahrscheinlich noch irgendwie mit der Aufhängung und so habe ich das Gefühl, dass der Wagen am Ende der Geraden Bouncing hat, ne? Also ich fühle mich so wie im Mercedes, obwohl ich kein Mercedes fahre. Okay. Zumindest ist ja auch besser bei denen geworden, ne? Mit dem Bouncing. Aber muss dann eben nachhelfen. Und da kommen wir zur nächsten Neuerung mit dem ERS, sodass ich eben noch eine bessere Höchstgeschwindigkeit erreiche, damit ich nochmal ein bisschen Power gebe. Denn das ERS kann man jetzt wieder in kompletten Auflademodus machen. Und das ist meiner Meinung nach so ein Riesenfaktor, warum ich so einen großen Spaß mit diesem Spiel habe. Weil
ja, dieses Taktische, genau, ne, wo man dann schauen muss, wie, wann lädt man auf, wie viel spart man sich.
Und ich bin wirklich permanent auf der Taste mit Nicht-Aufladen, Überholen-Button etc. Die Einstellung Mittel gibt's dann natürlich noch, die Hotlap-Einstellung. Ich bin wirklich die ganze Zeit, ne, am Rumstellen, und es macht strategisch einfach so viel Bock. Also ich bin absolut begeistert von diesem Nur-Auflademodus vom ERS. Das bietet einem so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, auch wenn du jetzt im E-Sport dann wieder tätig bist, das wird so ein großes Element.
Ja, geil, weil, ey.
Also das ist wirklich mit einer der geilsten Sachen bei dem Spiel. Ich bin so froh, dass die Funktion wieder drin ist. Und ja, einfach nur. Und ich bin erst vorgestern, und dann ist auch eine gute Überleitung für den nächsten Punkt, den ich gezockt habe. Ich habe nicht die Koop-Online-Saison ausprobiert, ausgiebig. Und ich erinnere mich damals noch, wir hatten das ja auch mal gemacht, wo das richtig buggy war. Wo teilweise Autos verschwunden sind auf der Strecke oder so komisch gehangen haben. Ja. Ne? Also, dass da wirklich damals, ich glaube auch F1-22 war das.
Ja, das war 22,
nicht so das beste Spiel war. Und da war das ja sehr, sehr schlimm. Und ja, da habe ich vorgestern, glaube ich, mit eines der spannendsten Rennen in Österreich gehabt. Wir beide Doppelsieg, McLaren gehabt. Also wir haben Koop-Modus, dass nur einer immer verhandelt für das Team, wo man landet. War eigentlich nicht unsere Absicht, aber gut, jetzt immer halt beide im McLaren. Und ja, wir haben wirklich bis zur letzten Kurve da gefightet, auch mit den ganzen ERS-Spielereien. Und
geil.
Einfach nur geiles Racing und auch sehr gute Duelle mit der KI, wo ich sehr überrascht bin, dass man da auch richtig gut racen kann und die einen auch nicht irgendwie sinnlos abschießen. Ist natürlich immer die Frage, wenn man jetzt, wenn der KI-Fahrer innen ist und man sieht da noch da rein, wo man es nicht machen sollte, in echt ist klar, dass es da mal eine Berührung gibt. Aber sonst habe ich das Gefühl, dass die KI sehr gut fährt in den Zweikämpfen, auch mal zurücksteckt, einen Platz lässt. Bin ich auch positiv überrascht. Also ist meiner Meinung nach auch nochmal eine deutliche Steigerung.
Okay, ja, ist ja auch sehr wichtig für die Leute, die im Singleplayer viel Zeit verbringen.
Absolut. Und ja, jetzt nochmal kurz zurück zu dieser Koop-Karriere. Und da ging es so ein bisschen los mit den negativen Sachen. Das sind aber wirklich Kleinigkeiten, die auch nicht wirklich mit dem Geschehen auf der Strecke zu tun haben. Und zwar ist es so, ich habe es dann auch mit einer Fahrerkarriere, mit einem offiziellen Fahrer versucht, diese ganzen Sequenzen, die da vor Start des Modus überhaupt kommen, Vertragsverhandlungen, Videosequenz mit Begrüßung und alles, lassen sich einfach nicht wegklicken.
Ja, und das war letztes Jahr auch schon so, ne?
Und das muss man dann jedes Mal wieder angucken. Und ich bin dann auch furchtbar ungeduldig. Ich denke mir dann immer, ich komme abends von der Arbeit heim, ich habe auch nicht mehr so die Zeit wie früher zum Zocken. Und dann will ich eigentlich nur auf die Strecke und muss mir den Schmarrn dann jedes Mal geben. Ne? Also seht zu, dass er nicht zu viele neue Modi startet. Oder am Anfang das gleich, dass er direkt auf die Strecke könnt, weil das finde ich furchtbar anstrengend. Und es ist eben auch so, in dem Koop-Modus, wo nur einer verhandelt, kann der andere in der Zeit gar nichts sehen. Also er wartet die ganze Zeit und man bekommt das nicht mal mit. Das ist ja
richtig doof.
Und gerade wenn nur einer verhandelt, kann man sich ja auch als Team absprechen. Also, und dann sollten ja beide zumindest die Verhandlungsbildschirme sehen oder was der andere eintippt oder wie auch immer. Und ja, das finde ich ein bisschen nervig. Und man hat bei jedem Menüpunkt nochmal so diese Audioerklärung mit dem Gelaber, was bedeutet, ne? Und das kann man zwar wegklicken, doch, das geht, aber trotzdem ist es ja nervig, weil du bei jedem Menüpunkt immer wieder zweimal X klicken musst oder was auch immer das war.
Und gerade wenn man die letzten Teile gespielt hat, da ist ja wahrscheinlich, kennt man ja wahrscheinlich alles schon, ne?
Man weiß das ja alles, ne? Und das sind für mich so Sachen, klar, für Anfänger toll, aber man guckt sich das auch wirklich maximal einmal an. Und danach nie wieder. Und man, zumindest die Sequenzen kann man nicht wegklicken. Ja. Und dann war noch ein kleiner Fehler am Anfang. Das ist aber behoben per Patch zum Glück, dass in den Karrieremodi kein Safety Car gab. Ist aber behoben. War wohl irgendwie ein Fehler, dass es dann nicht aktiviert ist. Geht jetzt alles. Was mich allerdings noch ein bisschen stutzig macht, wir hatten in unserer gesamten Koop-Online-Karriere noch nicht einmal Regen. Und wir sind jetzt der nächste Grand Prix ist in Belgien.
Das heißt, ihr habt schon die Hälfte der Saison durch quasi. Gut, ja, vielleicht habt ihr Glück gehabt einfach, aber ja, stimmt, ne? Also eigentlich sollte man meinen.
Aber Regen hat es im Spiel geschafft, also das hatte ich in anderen Spielen schon.
Ja, das will ich hoffen, das wäre ja sonst.
Also ich hoffe, dass das auch nur irgendwie daran liegt und mit dem Patch behoben ist. Ja, sonst ist es ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, Top Racing macht mir auf der Strecke wirklich mega Spaß, das Ganze. Und ja, ich bin gespannt, was du dann zu erzählen hast, sobald du F1 24 mal angezockt hast.
Ja, ich hoffe mal, dass ich es, jetzt habe ich natürlich nächste Woche wieder ein Festival. aber vielleicht schaffe ich es ja vorher mal hier alles aufzubauen, das zu installieren, mein Lenkrad zu programmieren. Mhm. Weil gerade wenn du sagst, mit dem, dass man da jetzt verschiedene Auflademodi und so hat, ja, da muss ich ja meine ganze Tastenbelegung wieder ändern. Mhm. Ne? Also vielleicht zur Erklärung, ich fahre ja mit einem quasi mit einem Replika-Lenkrad, was auch LEDs hat für die Drehzahl und auch einen Bildschirm mit verschiedenen Anzeigen. Und halt die ganzen Knöpfe, das ist von dem SF1000, also von dem Ferrari quasi 1:1 kopiert. Und da sind sehr viele Knöpfe drauf. Ich gucke gerade mal rüber so. Und ja, das ist so ein bisschen, muss ich da, gerade wenn jetzt so neue Sachen dazukommen, muss ich mir überlegen, was ich da wohin lege. Also ich bin sogar schon dazu übergegangen, dass ich mein DRS, hinten sind auch 4 Pedals, 2 zum Schalten. Mhm. Und noch 2 andere, da ist dann 1 die Kupplung oder habe ich die Kupplung draufgelegt, das glaube ich ja in echt auch so. Und dann hat man ja noch 1 frei, da habe ich jetzt immer den DRS-Button quasi auf so ein Pedal gelegt. Das hat Max Verstappen in echt nämlich auch, habe ich mal eine Onboard gesehen und fand ich praktisch so. Aber das sind so die Spielereien, mit denen ich mich jetzt dann wohl mal beschäftigen muss, wo ich denn die ganzen neuen Funktionen hinlege, dass ich die gut erreiche beim Racen.
Ja, krass. Nicht schlecht, ja, die ganzen Einstellungen so, ne? Bei mir ist ja ein bisschen leichter mit dem Standardlenkrad, ne? Aber ja, da hast du ordentlich noch Einstellungen vor dir. Und aber ich glaube, das macht mehr Spaß, als die Sequenzen zu gucken. Und wo ich hier gerade Bilder noch sehe, es gibt tatsächlich noch zwei Neuerungen, die ich erwähnt hatte in der letzten Folge, wo es eine Art Vorschau gab, und das war sogar die vorletzte Folge. Da gibt es einmal, jetzt überlege, genau, diese offiziellen Fahrersprüche, ne? Vom Boxenfeld,
ja, die genau, es da geben stimmt, sollte. Ne? Wie Manager.
Genau, so habe ich allerdings mir ein bisschen mehr erwartet. Nach Betrachten, so habe ich mir vielleicht doch ein bisschen viel vorgestellt. Es gibt es wirklich nur, wenn man ausscheidet und wenn man über die Ziellinie fährt. Stand jetzt, okay. Mehr habe ich noch nicht mitbekommen. Andererseits denke ich mir dann, klar, wenn jetzt bei jedem Überholmanöver der Fahrer irgendwas sagt, ja, das ist dann das bei so einem Game dann auch ausgelutscht, bei einem Manager wiederum was anderes, weil man da ja auch Befehle an die Fahrer gibt, ne? Aber hier ist man ja selber dann der Fahrer, von daher halb so wild. Trotzdem, ich meine, wenn es kommt, ist es ein cooles Feature und es gibt auch mehrere Ansagen pro Fahrer, also nicht immer nur dasselbe. Und das ist dann eigentlich auch ganz cool. Und eine Sache, die auch einen so ein bisschen pusht, nämlich bekommt man während des Rennens Ziele, die sich dann auch positiv auch auf Erfahrungspunkte etc. auswirken. Beispielsweise sagt dann der Boxenfunk, die Zeiten sind aktuell nicht mehr so gut, versucht man in den nächsten drei Runden einen Schnitt von der und der Zeit zu fahren. Und wenn man das Ziel erreicht, bekommt man dann halt Punkte. Das ist zwischendrin nochmal ganz cool.
Das ist auch cool, ja.
Oder wenn der Motor dann überhitzt, dass man eine bestimmte Temperatur einhalten darf oder erreichen soll. Und das finde ich persönlich ganz cool. Macht auch Spaß, das ist echt cool. Motiviert auch während der Rennen. Und manchmal auch so Ziele wie, dass man das RS auf eine bestimmte Stufe aufladen soll innerhalb der nächsten Runde. Und was man ja eh viel managt. Und so kriegt man nochmal ein Gefühl für diese RS-Einstellungen. Also, das ist cool. Durchaus gelungen. Ja. Und ich würde auch sagen, es ist eine kleine Steigerung zu F1 23. Und sogar auf der Strecke finde ich eine große durch diese ganze Spielerei mit dem RS. Boah, also, ich bin wirklich zufrieden. Du kannst dich darauf freuen. Und berichtet uns auch gern mal, schreibt uns eure Eindrücke zum Game. Ich jetzt so als Casual Gamer kann halt nur sagen, ich habe wirklich einen großen Spaß mit dem Game.
Ja, ich bin wirklich mal gespannt. Ich hab jetzt gerade richtig Bock, nachdem wir jetzt hier drüber geredet haben, dass ich es jetzt direkt auspacke. Mal gucken, ich glaube, heute habe ich nicht mehr so die Zeit für, aber ich glaube, ich muss da möglichst schnell jetzt mal ran. Da hast du mich jetzt heiß gemacht.
Freut mich. Stark. Ja, und in dem Sinne, also ich bin durch mit meinem kurzen Gaming-Bericht. Würde ich sagen.
Du.
Ja, wir hören uns schon in einer Woche zum Spanien Grand Prix. Dann hoffentlich wieder pünktlich. Wir sehen zu, dass wir es packen. Sieht aber gut aus. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.